Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Ich habe jetzt das Vergnügen, mit der Tierärztin Dr. Eva Schlenzka zu sprechen, die nicht nur in ihrem Auto wohnt, in einem schönen Mercedes-Van, mit ihren zwei Hunden, sondern auch mit dieser mobilen Tierarztpraxis im Raum Köln unterwegs ist. Hallo Eva.
Hallo Henning, es freut mich, mit dir sprechen zu dürfen.
Ich finde es ganz, ganz großartig. Ich bin ja selber auch Hundebesitzer und leider in letzter Zeit auch häufiger vorstellig geworden beim Tierarzt, somit bestens vertraut mit den Dienstleistungen, die du anbietest. Und ich bin über dich, auf dich gestoßen, weil du sagst, mobile Tierärztin und Ernährungsberatung. Erzähl doch mal ein bisschen, Also wir alle kennen ja Tierarztpraxen, zumindest die Tiere haben. Da fährt man hin, da gibt es dann den Tisch, da gibt es irgendwie eine Beleuchtung, ganz viele Medikamente in Schränken. Wie muss ich mir denn eine mobile Tierärztin vorstellen?
Also der Vorteil von einer mobilen Tierärztin ist ja, dass die Tiere nicht zum Tierarzt gefahren werden müssen. Die müssen dann nicht lange im Wartezimmer sitzen, sind nicht gestresst, weil noch andere Tiere da sind. Die müssen dann nicht im Behandlungsraum auf dem Tisch in einer unbekannten Umgebung oder vielleicht sogar in einer Umgebung, die sie schon kennen und mit etwas Schlechtem verbinden, mit Schmerzuntersuchungen oder sonstigem, sondern die bleiben zu Hause. Also die kommen nicht mal in meinen Bus, also nicht in die fahrende Praxis selber, sondern sie bleiben zu Hause und ich gehe zu den Leuten nach Hause. Die sind in ihrer gewohnten Umgebung. Die werden nicht auf irgendwelche Tische gehoben, sondern ich komme erstmal rein, unterhalte mich mit den Leuten, begrüße die Tiere. Das ist wie so ein netter Besuch, der vorbeikommt und dann passiert der Rest so nebenbei. Viele kriegen das gar nicht so mit, was da passiert. Natürlich kann man zu Hause auch Sachen machen, die sie dann schon bemerken, aber halt nicht so stressig empfinden, weil der ganze vorherige Stress halt nicht da ist. Ja. Also ich kann auch zu Hause Blut abnehmen, ich kann impfen, ich kann irgendwas spritzen, ich kann die ganz normal untersuchen, es können Abstriche gemacht werden, das geht alles. Selbst kleinere Operationen oder irgendwie Wundbehandlungen in Narkose sind auch möglich zu Hause, aber halt alles ohne den Stress und das ist schon immer sehr viel entspannter für alle, also auch für mich, weil ich keinen Zeitdruck habe. Ich bin jetzt selbstständig und kann so lange und entspannt das alles machen und nicht so wie in der Praxis oder der Klinik, wo man immer eine Zeitangabe pro Patient hatte und das schon sehr unter Stress alles abgelaufen ist.
Klingt sehr schön, klingt vor allen Dingen auch für den Tierbesitzer nach einem sehr achtsamen Umgang mit dem Vierbeiner. Ja. Vierbeiner, sage ich jetzt mal, du bist spezialisiert auf Hund und Katze, ist das richtig?
Genau, also ich mache alles von Maus bis Hund quasi, Meerschweinchen und Kaninchen mache ich auch. Die haben halt oft eher nicht das Bedürfnis nach einem Hausbesuch. weil die packen ihr Tier einfach ein. Das ist einfacher und die sind halt leichter zu untersuchen, auch im gestressten Zustand als so ein Hund oder eine Katze, die sich dann auch mal wehrt, überhaupt in den Korb einzusteigen.
Ja.
Da beginnt ja schon oft das Problem zu Hause, dass man die Katze nicht gut verstaut kriegt.
Ja, oder widerspenstig.
Genau.
Ich bin mit Katzen groß geworden. Ich weiß noch, wie sehr die diesen Kennel, Very Kennel oder Very Kennel geliebt haben, in diese Box rein mit dem Gitter davor. Ja, ja. Das ist also dann in dem Sinne eine sehr entspannte Behandlung. Wie muss ich mir denn jetzt deine Nicht-Praxis, also dein Lifestyle. Also du lebst in deinem Mercedes, in dem 612er ist das, glaube ich, oder was fährst du? Genau. Ja. Sehr schönes Auto. Und du hast zwei Hunde. Erzähl doch mal, wie stelle ich mir denn so einen Alltag bei dir als Tierärztin im Auto vor?
Das ist eigentlich wie der Alltag auch bei den Menschen, die im Auto leben oder auch bei denen zu Hause. Also es ist ausgebaut wie ein Zuhause. Ich habe eine Küche drin mit Heizung, also Gasheizung, Gasherd, fließend Wasser, Warmwasser, Dusche, Trockentrenntoilette, um einfach autark zu sein und halt auch Plätze für die Hunde. Das ist relativ groß. Natürlich kann man jetzt nicht den ganzen Tag mit den Hunden auf diesem Raum sein. Das Leben spielt sich halt viel draußen ab. Also wir sind viel unterwegs. Bei den Hausbesuchen selber sind die Hunde natürlich im Auto. Die sind das aber beide gewohnt. Also ich habe eine Hündin, die ist jetzt fast 18. Die hat eh nicht mehr so viel Bedürfnis, sehr viel draußen rumzulaufen. Die kennt das aber auch seit 4 Jahren. Und mein Rüde, der jetzt 4 ist, den habe ich auf der Straße in Montenegro gefunden. Da war er noch ganz klein. Das heißt, der ist auch in diesem Auto aufgewachsen. Und für den ist das quasi ein Rückzugsort. Der ist hier am entspanntesten als irgendwo in irgendwelchen Wohnungen oder Häusern. Also die gehen auch, wenn wir jetzt irgendwo sind, wo die draußen die ganze Zeit sein können. Das kommt ja auch oft vor, dass wir einfach mit offener Tür irgendwo stehen und die draußen sind. Ziehen die sich dann aber auch gerne ins Auto zurück, wenn es denen zu viel ist, weil das einfach für die super entspannt ist. Und ja, meine mobile Praxis, die fahre ich mit mir rum. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, was einem wichtiger ist, ob jetzt noch ein Gerät dazu, um noch mehr untersuchen zu können oder noch Platz für ein paar Schuhe. ja, und ich habe mir jetzt 2 neue Geräte gekauft.
2 neue Geräte, das heißt, du hast dein Spektrum an Untersuchungen ausgeweitet. Was für Geräte sind das? Ja.
Also ich hatte ja das erste, was ich mir gekauft habe, war das Ultraschallgerät, weil das ist einfach so ein gutes Diagnostikmittel. Damit kann man so viel machen und ich hatte mich auch schon vorher darauf so ein bisschen spezialisiert, auch auf so chronische Magen-Darm-Erkrankungen. Da ist Ultraschall immer super wichtig. Und ich hatte bisher noch sowas wie Harn und Kot und Abstriche, Ohrabstriche, Vaginalabstriche, Zytologien noch in der alten Praxis untersucht. Jetzt habe ich mir aber eine Zentrifuge gekauft, um Urin und Blut zentrifugieren zu können und auch ein Mikroskop, um das dann halt alles direkt vor Ort untersuchen zu können. Sonst musste ich immer in die Praxis fahren, untersuchen und dann zurückfahren, um dann die Behandlung anzupassen. Das kann ich halt alles jetzt direkt vor Ort.
Also das heißt, du nimmst die Zentrifuge dann auch mit zur Untersuchung oder gehst dann in den Bus und untersuchst und gibst dann Rückmeldung?
Genau. Mhm. Ich parke ja in der Regel, also ich komme aus Köln, ich parke in der Regel direkt bei den Leuten vor der Tür, wenn es jetzt mal so ist. In Köln ist es ja in der Innenstadt nicht ganz so einfach. Ja. Wenn ich weiter weg parke, muss ich halt ein bisschen zu Fuß gehen, aber es ist auch in Ordnung.
Okay, das heißt, du kommst dann mit deinem Auto vorbei, die Leute wissen, du kommst, du machst die Behandlung, die in dem Rahmen auch vorher abgesprochen wird. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du auch die Telemedizin anbietest. Ist das richtige Wort? Telemedizin?
Genau.
Weil ich kenne das ja selber auch, man hat ja häufig mal so eine Situation, vielleicht auch im Urlaub oder unterwegs, keine Ahnung, nur ein Wochenendausflug und denkt sich so, ey, das mit dem Hund ist irgendwas, keine Ahnung, und dann muss ich am Montag gleich zum Tierarzt. Das heißt, du bietest eigentlich eine Art von Hotline, würde ich jetzt mal sagen, an, wo dann im Grunde genommen per Video eine Art von Diagnosegespräch stattfindet, oder wie läuft das ab?
Genau, man kann sich immer nicht vorstellen, dass das möglich ist. Es funktioniert aber wirklich gut, weil ja auch in der normalen Praxis passiert ja viel über Anamnese. Klar untersucht man dann das Tier, aber da könnte man auch den Besitzer anleiten. Also ich würde mal sagen, so 50% der Fälle kann man erstmal gut am Telefon oder per Video beraten. Es ist ja oft so, dass die Leute, wenn die im Urlaub sind, halt erstmal keine Anlaufstelle haben oder wenn Wochenende ist, die nicht wissen, bin ich jetzt ein Notfall oder nicht? Muss ich in die Klinik und möglicherweise 4 bis 6 Stunden warten? Oder kann ich zuerst noch was zu Hause versuchen? Und 50% der Fälle kann man gut erstmal zu Hause anbehandeln oder die müssen dann auch gar nicht zum Tierarzt. Und das Schöne ist halt, dass hier es auch so ist, dass die oft mal auch nur kleine Sachen haben, wo sie sich nicht sicher sind und gerne einfach mal sagen oder fragen wollen, kann ich erstmal noch was versuchen, und wenn die halt bei ihrem Tierarzt dann am Wochenende anrufen oder während der Sprechzeiten anrufen, wird niemals ein Tierarzt ans Telefon gehen und eine lange Beratung machen und sagen, schicken Sie mir mal ein Video oder wir machen eine Videotelefonie oder schicken Sie mir ein Foto. Dafür ist einfach keine Zeit. Also das weiß ich aus Erfahrung, dass wir am Wochenende immer gesagt haben, entweder reinkommen, aber Fotos schicken, sonstiges, dafür fehlt einfach die Zeit, weil es zu voll ist. Und Und da freuen sich die Leute, wenn man das halt anbietet und auch richtig viel Zeit hat, die zu beraten. auch für eine zweite Meinung oder so, ne? Oder so allgemeine Fragen.
Ja, das glaube ich.
Das wird eigentlich gut
Ja.
angenommen.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, solche Sachen passieren ja meist in Situationen, wo man selber sich so die Frage stellt, was mache ich jetzt? Breche ich jetzt ab? Fahre ich
Genau.
zurück? Und man
Ja.
ist ja häufig dann auch nicht allein, sondern man vielleicht stimmt sich auch mit seinem Partner ab und dann immer die Frage, wie selbstverständlich oder das heilt sich schon von alleine oder eben auch ein bisschen sorgenbehaftet man ist und dann sofort zum Tierarzt geht. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schöner Service. Ich hätte so einen Service auch gut gebrauchen können, nämlich als ich letztes Wochenende unterwegs war, hat mein Hund, der ein Jahr alt ist, immer auf so Holzsachen rumkaut, hat sich so ein Stück Holz im Gaumen zwischen den beiden Eck- oder Backenzähnen verklemmt. Und zwar wie so ein Strohhalm, den du da so reinklemmst. Und sie fing dann an, die ganze Zeit den Kopf zu drehen. Und ich dachte so, die war kurz im Wasser, hat die jetzt was im Ohr oder so? Naja, und dann mal kurz reingeguckt und dann gesehen, dass da dieses Stück Holz drin hing, das schnell rausgepustet. Und dann war auch wieder gut. Also ich bin da auch, ich glaube, ich wäre, also ich habe mir deine Nummer auf jeden Fall sowieso schon notiert, aber so, dass man da schnelle Hilfe kriegt und vor allen Dingen auch
Ja.
keine Sorgen hat und den Vierbeiner gut versorgt sieht, ne? Ja.
Genau. Selbst wenn dann irgendwie was wäre, wo man überwiesen werden muss, dann würde ich ja in dem Fall eine offene Klinik oder Praxis in der Nähe rausfinden und da anrufen und die Leute ankündigen, was natürlich im Ausland auch immer nett ist, weil ich dann schon so einen Plan im Kopf habe
Ja.
und das dann schon mal formulieren kann, dass die dann nicht so ganz alleine stehen.
Also sprich, du machst im Grunde genommen auch die Überweisung und dann die
Ja.
Nachbetreuung. Das heißt, okay. Wie nehmen denn, was sind denn so für Reaktionen, auf die du stößt, wenn du sagst, du bist mit deiner mobilen Praxis, nenne ich das jetzt mal, unterwegs? Wie reagieren die Leute darauf?
Also die, bei denen ich bisher war, wo ich die Hausbesuche gemacht habe, die lieben es. Also ich finde das wirklich toll, weil die halt, sowas gibt es jetzt nicht so super oft. Also es gibt zwar mobile Tierärzte, aber die sind dann halt auch so durchgetaktet oder nehmen nicht, manchmal nicht so große Anfahrten in Kauf oder haben halt auch Zeiten, wo sie dann eher nicht können. Und ich mache das halt so, wie es mir passt und wie es den Leuten auch passt. Also ich komme auch sonntags und passe mich da halt an. Und die finden das wirklich gut. Also in dem Gebiet, wo ich das halt mache, ich mache es halt in Köln und Umgebung oder da, wo ich unterwegs bin, aber da kennen mich ja auch schon viele von früher und die freuen sich einfach, dass ich wieder da bin.
Ja.
Also das ist wirklich schön. Was die halt manchmal befremdlich finden, ist, dass ich in einem Auto auch lebe. Das finden die erst komisch. Aber dann, wenn man sich so ein bisschen drüber unterhält, sagen sie, eigentlich ist es auch schön. Man hat hier, also wir haben hier das Haus an der an der Backe und sind hier gebunden und haben viele Kosten und sind irgendwie wenig frei. Und das ist irgendwie, empfinden die dann als nette Alternative. Ja.
Du sprichst gerade was an. Du lebst in deinem Van. Ich meine, Gerd, mein Kollege, hat auch eine Zeit lang im Van gelebt. Viele haben das ja für sich als Lebensmodell gewählt. Wann hast du denn die Entscheidung getroffen und wie kamst du auf die Idee, das mit deinem Beruf zu verknüpfen?
Also ich hatte früher schon mal, ich würde mal sagen so vor 15 Jahren oder so, schon mein T4 mit Hochdach. Damit bin ich in Anführungsstrichen nur in Urlaub gefahren. Das fand ich immer super schön, aber T4 kennt man ja oder VW, die rosten ja und dann irgendwann konnte ich mir es nicht mehr leisten. Und das hatte ich aber immer im Hinterkopf, dass ich das so schön fand und eigentlich mal für länger ausprobieren wollte. Und tatsächlich, als Corona war, habe ich so viel gearbeitet wegen den ganzen Ausfällen und also ich habe von morgens bis abends oft durchgearbeitet, bin nicht mehr hinterhergekommen. Da war ich ja noch angestellt. Und da irgendwann war es auch so, dass wir halt auch das System umgestellt hatten und wirklich so zeitlich so getaktet waren, dass es dann weder für mich noch für die Tiere und die Besitzer schön war, weil das wie so eine Maschinerie war. Und dann habe ich mir wieder überlegt, irgendwie muss es doch noch was Schöneres, anderes geben, wo einfach so ein bisschen Entspannung auch wieder reinkommt. Also ich war wirklich schon so knapp vorm Burnout. Und dann habe ich mir das Auto gekauft. Also damals hatte ich noch einen Dudo, der ist ein bisschen kleiner. So ein Oldtimer, der war von 84. Habe mir den alleine ausgebaut, über 3 Monate. Und habe dann mit meiner Chefin, mit meiner damaligen Chefin gesprochen, ob ich noch mehr arbeiten könnte, um so viel Überstunden anzuhäufen, dass ich mal für 3 Monate wegfahre am Stück. Das hat sie erlaubt. Dann habe ich das gemacht, um es einfach um zu gucken, ob es klappt, weil manchmal stellt man sich was vor und dann ist es am Ende doch gar nicht so schön. Und das hat bis auf so ein paar Startschwierigkeiten sehr gut geklappt. Und dann dachte ich mir, ja, das möchte ich machen.
Das mache
Bin
ich jetzt.
zurückgefahren, ja,
Ja.
habe meinen Job gekündigt, mit Karenzzeit natürlich,
Ja.
dann meine Wohnung und dann war ich im Auto.
Wie fanden das denn deine Chefin, die dir diese Freiheit ermöglicht hat und dann kriegt sie.
Die fand das jetzt nicht so gut.
Ja, kann ich mir
Also ich
vorstellen.
war noch eine Zeit lang da und habe noch gewartet, bis neue Mitarbeiter da waren, die auch eingearbeitet werden konnten. Also es ging dann doch nicht so schnell wie erhofft.
Ja.
Aber wir waren auch befreundet und ich habe da 10 Jahre gearbeitet in dieser Praxis. Die hatten wir zusammen aufgebaut. Und die hat gesagt, ich wünsche dir alles Gute.
Okay.
Du machst das und du bist jederzeit wieder herzlich willkommen.
Cool, cool. So soll es sein. Ne? Hat bestimmt auch ihr ein bisschen wehgetan, aber die Freiheit sollte man dem anderen gönnen. Das finde ich sehr, sehr schön. Gibt es für dich gegebenenfalls auch nochmal einen Weg zurück oder ist das jetzt dein Modell, was du jetzt erstmal die nächsten Jahre machst?
Nee, es gibt immer einen Weg zurück. Also es gibt ja schon auch stressige Zeiten, wo ich denke, ich hätte gerne nochmal so eine Station, wo ich einfach nur sein kann, ohne daran darüber nachzudenken, wie fülle ich Wasser auf, wie entleere ich Sachen oder wenn ich krank bin und hier krank liege und nichts machen kann, dann ist es auch immer schwierig und dann würde ich mir schon wünschen, irgendwie mal was zu haben. Aber im Moment würde ich mir jetzt nicht keine feste Wohnung suchen wollen. In Köln, wo ich halt die Hausbesuche mache, da mache ich ja auch öfter noch Vertretungen in der alten Praxis. Das ist dann auch ein bisschen wieder so wie früher. Das macht mir auch richtig viel Spaß und ich liebe es auch. Aber dann bin ich auch froh, wenn ich dann wieder so meins habe, wo ich dann halt wieder reisen kann oder machen kann, wie ich möchte. Also
ja,
das ist erstmal das Modell, was ich jetzt fahre.
Ja, schön, schön. Wenn du jetzt mit 2 Hunden unterwegs bist, du hast ja erwähnt, dass du mit der Wanda aus Spanien und dem Oscar aus Montenegro unterwegs bist und den Oscar, der ja im Grunde genommen das fahrende Mobil als Zuhause auserkoren hat. Wie muss ich mir dein Jahr vorstellen? Gibt es Saisonzeiten? Gibt es, keine Ahnung, auch dass du das im Ausland machst? Also sprich, dass du irgendwo überwinterst oder bleibst du in Deutschland im Winter? Wie ist so dein Plan?
Also das war auch so ein bisschen der Grund, das jetzt nochmal mobil zu machen, weil ich schon früher, als ich angestellt war, immer eine Zeit lang im Ausland war und da Tierschutzvereine unterstützt habe. Also ich habe da Kastrationsaktionen gemacht, bin da hingefahren auf eigene Kosten und habe halt geholfen. Und das wollte ich noch so ein bisschen forcieren und das ist natürlich jetzt auch besser möglich, jetzt wo ich selbstständig bin und länger reisen kann. Also ich bin im Sommer und im Herbst meistens in Deutschland, vor allem halt in Köln oder in Deutschland unterwegs und dann gibt es immer so ein Projekt, was ich gerne machen möchte im Jahr. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Jahr, machen wir das im Winter, so im November, Dezember, dass wir nach Fuerteventura fahren und da halt bei den Tierschutzvereinen, die unterstützen halt in allem, was so nötig ist. Also sowohl tiermedizinische Sachen als auch jegliche sonstige körperliche und emotionale Hilfe und Unterstützung. Genau. Und das ist halt so ein Herzensprojekt und das kann ich damit halt besser finanzieren. Und ich war jetzt viel in Griechenland und jetzt ist halt mal Fuerteventura, haben wir uns jetzt überlegt, weil so kleine Inseln, die haben auch immer weniger Infrastruktur und da wird auch viel Hilfe gebraucht.
Und es ist natürlich auch ein schöner Ort, um den Winter zu verbringen. Ne? Also Fuerteventura ist ja eine ganz, ganz tolle Insel. Wo würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal den Tier-Hotspot wählen in Europa, wo würdest du denn sagen, ist der größte Bedarf an Tierschutz beziehungsweise grundsätzlich Veränderung, was jetzt Nachwuchs? Du sagst Kastration, damit wird ja die Vermehrung auch eingegrenzt. Wo würdest du sagen, ist eigentlich so das Land, das du ja am liebsten mal einen Schwitzkasten nehmen würdest, um zu sagen, Leute, ihr müsst was ändern?
Also natürlich Rumänien. Da gibt es ja so viele Hunde und Katzen, die sich einfach so vermehren. Da gibt es ja riesige Tierheime, wo die halt dann untergebracht werden, zum Teil auch unter richtig schlechten Bedingungen und dann halt, wenn nichts passiert, dann halt getötet werden. Also es sind ja diese Tötungsstationen. Und da ist einfach so, da sind so viele Tiere und viel zu wenig Gelder oder Hilfe, um das einzudämmen. Also es ist natürlich auch immer schön, wenn man irgendwie Tiere nach Deutschland vermittelt. Das ist auch nicht für alle Tiere gut, ist ehrlich gesagt, aber es hilft halt, für das Tier hilft es natürlich sehr, aber der Population und der Gesamtheit hilft es halt überhaupt nicht. Und halt sonst auch alle Länder, wo zum Beispiel Fußball-WM stattfindet und dann einmal, wenn es jetzt ja, halt da Straßentiere gibt, dann wird einmal alles gesäubert, einmal alles getötet, was rumläuft, damit es halt schön und nett aussieht für die ganzen Veranstaltungen. In Marokko ist es ja auch so, da gibt es auch immer mal wieder so Säuberungsaktionen. Ja.
Ja, furchtbar. Furchtbar. Ich selber hatte damals eine Hündin aus dem Tierschutz, Ungarn, Grenze Rumänien, vermittelt durch einen damals noch nicht e.V., da gibt es ja auch noch irgendwelche Probleme, dass da denn Geldwäsche und so weiter, also es, glaube ich, hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, sodass die Vereine, diese Schutzvereine da besser zugelassen werden können. Das hat tadellos funktioniert. Es war jetzt nicht so, dass die Tiere wie geplant an einen Ort, in dem Fall nach Hannover, gefahren wurden, sondern die waren dann leider wieder so krank, dass ich dann selber runtergefahren bin und die abgeholt habe und mich mit allen Adoptanten arrangiert habe und wir dann das Geld geteilt haben. Das war, hat super funktioniert. Und ich dachte, kommt nach Deutschland, weil hier werdet ihr im Zweifel viel bessere Umgebung finden und auch Versorgung als in so einem nassen. Und wie gesagt, ich habe dieses Tierheim gesehen, über 200 Tiere, Hunde draußen, Schneematsch und offene Hütten. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die Tiere hier in Deutschland sieht, wie gut es denen dann geht oder wie geliebt die auch werden. Aber wenn wir jetzt mal über das Thema Tiere sprechen, ich meine, Corona brauchen wir jetzt nicht erwähnen und ein Boom, dass die Leute natürlich auch den Freiheitsdrang vielleicht auch mit der Anschaffung eines Hundes kompensiert haben. Was würdest du jemandem raten, der gerne ein Tier aus dem Tierschutz adoptieren möchte? Was sind so Tipps, die du jemandem geben würdest, der sich mit sowas beschäftigt?
Also ich würde nicht blind aus irgendeinem Auslandstierschutz Hunde holen. Also ich würde mich immer beraten lassen, würde gucken, dass das eine gute Organisation ist, weil es ja auch viele gibt, die das super schlecht machen, die kranke Tiere bringen und die eigentlich gar nicht am Tierschutz interessiert sind, sondern die daraus auch ein Geschäft machen. Und dann muss man immer darauf achten, was für ein Hund ist denn für einen selber gut? Also wie erfahren bin ich? Brauche ich jetzt einen Hund, der überall gut mitläuft und der sich gut anpassen kann? Das weiß man ja bei den Tierschutzhunden auch oft nicht. Da würde ich mir auch jemanden zur Seite stellen, der dann vielleicht mal mitkommt und den Hund beurteilt. Auch in Deutschland gibt es ja natürlich Hunde, die im Tierheim sitzen. Die leiden natürlich nicht so wie die Hunde, die aus dem Ausland, aus dem Tierschutz kommen und da halt im Tierheim sitzen. Aber das muss man sich vorher überlegen, ob man dem gewachsen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne einen Fall, da lebt auch jemand im Van und hat sich auch einen Hund aus dem Tierschutz geholt. Aber dieser Hund war halt nicht kompatibel oder der kam halt nicht damit klar, dass immer wieder Ortswechsel stattfanden und dass immer wieder andere Leute da waren oder überhaupt viele Menschen da waren, andere Tiere, und der war sehr gestresst, was natürlich auch den Besitzer dann super doll gestresst hat. Dann kann man natürlich versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber das ist halt auch manchmal richtig schwierig, weil je nachdem, wo die herkommen, gibt's, also wenn jetzt zum Beispiel aus einem Gebiet kommen, wo nur die Starken überleben, die vermehren sich dann und produzieren immer weiter sehr willensstarke oder ja sehr ängstliche Tiere. Also ich war selber so ein. Das ist also ein langer Weg.
Ja. Ja, an Erfahrung brauchst du da auch. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, die trifft man dann für 10, 15 Jahre. Das sollte wohl überlegt sein. Aber wenn du sagst, man holt sich Hilfe oder man lässt sich gut beraten, wie kann ich mich denn beraten lassen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Tier in einem Tierheim in Rumänien toll finde? An wen wende ich mich denn da?
Wenn das jetzt eine gute Organisation ist, dann haben die auch hundeerfahrene Menschen oder halt auch vielleicht sogar Tiertrainer manchmal vor Ort, was ja auch super ist. Die können das schon so ein bisschen einschätzen, ne? Wenn man sagt, ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ein Familienmensch, wir haben kleine Kinder, wir haben Katzen, der Hund muss ein bisschen alleine sein können, sowas, dann können die es ja schon einschätzen. Oder wenn die Leute sagen, ich bin alleinstehend, ich habe richtig viel Zeit, ich habe Lust auf einen schwierigen Hund, mit dem ich richtig viel mache. Das kann man dann auch schon einschätzen. Also entweder die Leute vor Ort machen das. Wenn das nicht möglich ist, würde ich so nicht machen. Also es gibt natürlich auch Hundetrainer, mit denen man jetzt irgendwo hingehen könnte, die sich die Hunde angucken.
Ja, ja,
hier Deutschland. Ne? Ja. Und da muss man sich halt auf das verlassen, was die Leute sagen oder also die Organisation sagt, wie die das einschätzen. Aber bei guten Organisationen sind ja auch sehr kundige Menschen dann vor Ort.
Finde ich ein super Tipp. Also ich glaube, man merkt dann auch schon anhand der Antwort, die man bekommt, vielleicht auch wie ernst die Leute vor Ort diesen Auftrag nehmen, nämlich Tiere zu vermitteln. Mhm. Also dann, wenn man da keine Antwort kriegt, ist das, glaube ich, dann weniger aufschlussreich, als wenn man jetzt, ja, spricht mit dem und dem oder das und das würde ich empfehlen. Finde ich ein guter Tipp. Also ich glaube, das würde auch jedem helfen, der jetzt sich mit dem Gedanken trägt. Jetzt kommen wir aber nochmal zum anderen Thema und zwar ein kleiner Sprung jetzt. Wir reden auch gleich noch über dein Tierschutzprojekt, weil da würde ich schon auch gerne noch ein bisschen mehr wissen und vor allen Dingen auch, wie man da Informationen kriegen kann oder dich vielleicht auch unterstützen. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, hast du ja im Grunde genommen, haben wir drüber gesprochen, die mobile Tierärztin im Portfolio, aber du hast auch die Ernährungsberatung. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das Geschäftsmodell eines Tierarztes ist, Tiere gesund zu machen, es gibt die Schulmedizin und du sagst, also du gehst da jetzt rein und kommst über die Ernährung. Erklär doch mal, welchen Unterschied das macht, den Hund vernünftig, klar, den Hund vernünftig zu füttern, ist ja eh dann von der Qualität schon mal abhängig, aber welche Auswirkung kann eine Ernährungsberatung bei Tieren denn überhaupt haben und wie funktioniert das?
Also es gibt ja super viele Menschen, die Ernährungsberatung machen im Internet. Manche haben etwas mehr Ahnung und manche etwas weniger. Also es gibt ja auch teilweise welche, die so einen 20-minütigen Online-Kurs machen und dann ein Zertifikat bekommen, wo Ernährungsberaterin draufsteht. Und ich habe selber schon viel miterlebt, dass halt Hundebesitzer kamen mit chronisch kranken Hunden, die halt super schlecht ernährt wurden, weil sie bei einer Ernährungsberaterin waren, die halt so eine Schiene fährt und sagt, es ist immer gut, dass der Hund mit sehr viel Fleisch und ganz wenig Kohlenhydraten gefüttert wird, kein Getreide und weil es vom Wolf abstammt, so zum Beispiel. Und das ist halt nicht für jeden Hund gut. Also man kann nichts gut ohne Kohlenhydrate ernähren. Da sind so viele Stoffe wichtig, um einen Hund gut zu ernähren. Das ist halt individuell auf jedes Tier zugepasst. Also zum Beispiel gibt es manche, die vertragen kein Trockenfutter. Da kann man die halt nicht gut mit Trockenfutter füttern, auch wenn das noch so ein gutes Futter ist, weil die einfach so empfindlich vom Magen-Darm-Trakt sind, dass die davon zum Beispiel Sodbrennen kriegen oder Durchfälle. Kommt ja immer mal, es muss halt immer schauen, wie gut verdaulich ist ein Futter. Da gibt es ja Unterschiede. Also gut verdaulich ist zum Beispiel ein selbstgekochtes Futter. Nassfutter ist noch ein bisschen besser verdaulich als Trockenfutter. Und auch das Barf, was ja auch manchmal sehr gehypt wird.
Also die Rohfütterung.
Ist für manche, ne? Ja, genau, ja. Ne, auch mit Knochen noch mit drin. Und Innereien ist halt für manche Hunde auch nicht geeignet, weil die halt keine Wölfe sind. Zum Beispiel oft die kurzköpfigen Rassen, wie die französischen Bulldoggen, die haben ja auch alles. Nicht nur eine kurze Nase, die haben eine verkürzte Speiseröhre, die haben halt oft Reflux. Und wenn die dann so etwas bekommen wie Barf oder Trockenfutter, da muss der Magen erstmal sehr viel Magensäure produzieren, um das verdauen zu können. Und dann übersäuern die oft, erbrechen. Genau. Und oft ist es so, dass jemand kommt und sagt, mein Hund ist einfach mäkelig. Und das ist aber oft, also das ist in der Regel nicht der Fall, sondern man hat einfach einen chronisch kranken Hund, der ständig Bauchschmerzen und Sodbrennen hat und deswegen nur, also das Beste frisst oder dann, wenn es mal was Neues gibt, frisst und sonst halt mäkelig ist und sein normales Futter nicht fressen möchte.
Also du sagst, die Nichtannahme des Futters ist schon ein Signal dafür, hier funktioniert irgendwas nicht.
Genau, wenn das jetzt wenn das schon immer ist und dann ist zum Beispiel die Aussage, ja, der wurde als Welpe von der Züchterin gebarft, die macht das schon immer so. dann passt das halt vielleicht nicht. Nur weil man etwas schon immer so macht, heißt es nicht, dass es gut ist. Und da setzt halt die Ernährungsberatung an schon, dass man halt erstmal chronisch kranke Hunde wieder besser hinkriegt, gerade die Magen-Darm-Hunde. Oder halt einen Hund so gut ernährt, dass der auch länger gesund bleibt. Also eine gute Ernährung macht bestimmt 2 bis 3 Jahre aus, dass die älter werden, weil die halt ja dann auch bestimmte Erkrankungen vielleicht gar nicht erst kriegen. Und man kann natürlich auch Tiere dann beraten, die dann schon Erkrankungen haben, wie zum Beispiel eine Niereninsuffizienz, Epilepsie oder Leishmaniose. Also da gibt es für jede Erkrankung gibt's eine gut angepasste Fütterung, die man dann zusammen mit dem Besitzer auch bespricht. Ne? Also man muss auch immer gucken, was möchte der Besitzer. Nicht jeder möchte ja stundenlang jeden Tag kochen. Und dann kann man halt schauen, was ist für den Hund und für den Besitzer das Beste, dass dann halt die Werte stabil bleiben, dass man Erkrankungen unterstützt oder halt Erkrankungen hinauszögert.
Okay, und das erfolgt dann in einem Beratungsgespräch und dann einer Begleitung, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es wird immer erstmal so ein Fragebogen geschickt, wo die halt genau aufschreiben, was füttere ich. Oft wissen die ja gar nicht, was die Symptome sind. Ich hatte jetzt einen, der wusste gar nicht, dass nachts nächtliche Unruhe und Schmatzen und sich übers Maul lecken und morgens nicht fressen wollen und Gras fressen, dass das schon Symptome sind. Und das kann man halt da rausfinden über diesen Fragebogen. Müssen die alles ankreuzen, müssen das bisherige Futter aufschreiben und dann sehen die auch oft, ach ja, stimmt, in dem Zusammenhang, wenn ich das und das mache, dann hat er eher mal Symptome. Genau, dann wird das ausgewertet, dann telefonieren wir, da besprechen wir nochmal, was möglich ist oder nicht. Besprechen auch eventuell schon bestehende Befunde. Also wenn die schon vorher beim Tierarzt waren, gibt es ja oft Blutbefunde, Kotbefunde, Ultraschallbefunde. Also es passiert alles im Zusammenhang mit dem behandelnden Tierarzt auch. Die überweisen ja auch, also oft ist es auch so, dass Tierärzte überweisen und sagen, ich habe hier einen Nierenpatienten oder einen chronischen Magen-Darm-Fall und ja, sind ausgeschöpft, kannst du bitte nochmal nach der Ernährung gucken, dass er noch bestmöglich eingestellt wird. Ja, in dem Telefonat besprechen wir dann alles und besprechen, was für den Besitzer möglich wäre, besprechen die Vorlieben des Tieres, ob da irgendwelche Sachen selbst nicht gemocht werden. Und ja, dann berechne ich eine Ration oder überlege mir eine gute Fütterung mit entsprechenden Zusätzen und das schicke ich dem Besitzer dann und dann kann der sich immer zurückmelden, wie es läuft. Also ne, manchmal ist es ja auch Übergewicht oder Untergewicht, Bauchspeicheldrüse und da kann man dann auch so den Gewichtsverlauf gucken oder halt die sonstigen Symptome wie Erbrechen, Durchfall, wird es besser, müssen wir noch was anpassen. Im Falle von einer Welpenernährung jetzt zum Beispiel kann man dann die Wachstumskurve mit dazu nehmen. Ja, sowas. Die können sich dann halt jederzeit melden, man kann jederzeit Sachen anpassen.
Und wenn du jetzt sagst, je nach Möglichkeit, das heißt, du hast dann im Grunde genommen auch Lösungen für Menschen, die es vielleicht nicht hinkriegen, wie du schon sagtest, den ganzen Tag für den Hund zu kochen, sondern es gibt dann immer auch noch Möglichkeiten, das in die Lebenssituation einzupassen, richtig?
Genau, ja. Also es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt auch nicht riesen Kühltruhen zu Hause. Und je nach Größe des Hundes ist das schon wirklich viel, was sie kochen müssen. Und da finden wir dann, also man kann immer Lösungen finden. Ne? Schlimmstenfalls müssen die halt in der Akutsituation erstmal so ein paar Wochen kochen und dann kann man aber umstellen auf was weniger Mühe macht.
Ja.
Aber es gibt jetzt nicht das ideale Futter für jede Tierart oder jede Erkrankung, sondern das ist halt individuell. Und da muss man halt immer gucken.
Ja. Okay, verstehe. So, und das hast du, glaube ich, bei einem deiner Hunde auch erfolgreich selber praktiziert. Also einer deiner Hunde, lese ich auf der Website, war irgendwie schwer krank und du hast das nur mit der Ernährungsumstellung hinbekommen.
Ja, also am Anfang muss man es manchmal mit Medikamenten noch überbrücken.
Ja.
Wenn man jetzt so schlecht gefüttert hat, dass der gesamte Magen-Darm-Trakt schon lahmgelegt ist oder Magenschleimhaut so verdickt ist und dann muss man es einmal überbrücken, so eine Zeit lang. Aber das ist die meine alte Hündin. Und die war wirklich richtig krank, bestimmt 2 Jahre lang. Und ich habe mich deswegen richtig dahingehend auch fortgebildet, weil ich halt gemerkt habe, es sind immer mehr Hunde, die diese, vor allem diese chronische Magen-Darm-Erkrankung haben, weil das halt in der Praxis immer so ein bisschen wenig Beachtung findet. Also, ne, keiner hat jetzt Zeit in einem normalen Praxisbetrieb für eine Futtermittel- oder Ernährungsberatung. Und die meisten haben auch, also ich bilden sich halt dahingehend nicht fort und haben nicht so viel Ahnung. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass es so mehr wird und zunimmt. Vor allem auch mit diesen ganzen neuartigen Ernährungsformen, die es so gibt. Gibt es ja ganz verrückte Sachen.
Zum Beispiel.
Es gibt so eine Form, da wird so auch Verdorbenes gefüttert, Aas oder. Ja.
Interessant. Okay. Also es wird nicht mehr bei Kindern nicht mehr geimpft, sondern jetzt gibt es auch, ich verabreiche Aas. Also ich meine, ja, das ist ja echt spannend. Okay, ja, da erlebst du bestimmt einiges. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Kommen wir mal zum sonnigen Teil deiner nächsten Pläne, und zwar Fuerteventura oder wie, genau. Du düst los, wann geht's los? Schon geplant, alles schon irgendwie gebucht, auch die Fähre und alles? Oder wie ist der Plan?
Nein,
Ja.
noch nicht. Der Plan ist, dass wir im November losfahren.
Ja.
Das ist ja ein bisschen weiter bis dahin.
Ja.
Die Fähre, darum kümmern wir uns noch. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man vielleicht, das ist vielleicht aber auch richtig blauäugig, vielleicht noch kurzfristig was Günstigeres kriegt. Aber das sehen wir dann. Da muss ich
Ja.
mich jetzt auch auf jeden Fall drum kümmern. Was halt jetzt neu ist, ich hatte ja bisher immer alles auf eigene Kosten gemacht und dann war es halt immer so ein bisschen eingeschränkt. Aber jetzt habe ich nette Besitzer einen GoFundMe-Spendenaufruf gemacht
Ja.
zum ersten Mal und da möchte ich halt das Geld dafür nehmen, auch vor allem Medikamente zu kaufen. Das war ja vorher auch nicht möglich, erstmal weil ich nicht selbstständig war. Da kann man ja nicht selber Medikamente kaufen. Da musste ich mir die dann zusammenbitten von anderen Tierarztpraxen. Und ja, weil halt auch nicht so viel Geld da war. Aber das möchte ich machen. Dann auch sowas wie Nahtmaterial oder Impfstoffe und dass man einfach viel mehr hat, was man da mitbringen kann.
Verstehe ich.
Genau.
Okay, das
Ja.
heißt, es
Wollen wir
geht, ja?
im November losfahren und hoffentlich im Anfang Dezember dann da sein.
Okay, und dann die Zeit dort praktizieren. Wie lange willst du da bleiben?
Genau. Januar, Februar.
Okay.
So geplant, mal
Ja.
gucken.
Okay. Den Link zu dem GoFundMe-Aufruf, mobile Tierärztin für den Tierschutz auf Fuerteventura ist der Text, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also braucht ihr nicht lange suchen. Wenn ihr Lust habt, die Eva dabei zu unterstützen, dann könnt ihr da einfach mal raufklicken und dann da eine kleine Spende hinterlassen. Finde ich auf jeden Fall eine Sache, die sehr förderungswürdig ist. Finde ich toll. Und den Progress oder den Ablauf, den kann man dann mitverfolgen bei dir auf Instagram oder wie dokumentierst du das
Genau,
für? Ja, okay.
ja. Also damit wird tatsächlich heute gestartet, dass ich diesen Aufruf mache und den Link auch online stelle. Und dann wird es ja noch ein bisschen dauern, bis wir losfahren. Bis dahin wollte ich aber einfach mal so ein bisschen noch im Alltag ein bisschen was filmen, dass die Leute vielleicht mich so ein bisschen kennenlernen.
Ja.
Und wenn wir losfahren, wird dann halt alles begleitet, unterwegs. Wir gucken auch, ob wir unterwegs dann irgendwie noch helfen können. Das ist ja schon ein weiter Weg. Auch wenn jetzt unterwegs irgendwelche Vanlifer sind, die auch mal Straßentiere aufgenommen haben oder Tiere mithaben, die können dann auch, wenn wir da sind und irgendwelche Probleme bestehen, können die sich gerne melden. Das kann man dann da alles verfolgen, wo wir gerade sind
Ach cool.
auf der Route.
Das klingt doch sehr interaktiv und vor allen Dingen auch für viele Menschen natürlich auch sehr interessant, dass man dich da ein bisschen begleiten kann. Und ja, da bin ich gespannt. Also freue ich mich drauf. Auch den Link zu deinem Instagram-Account findet ihr hier in der Folgenbeschreibung. Das heißt, da findet ihr dann auch alle Infos weiter zur Reise und überhaupt zu deinem Aktionsradius. Eva, ich kann nur sagen, ich selber als Hundebesitzer weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich mich melden kann, wenn ich unterwegs mal ein Problemchen habe. Köln ist jetzt nicht so um die Ecke von Hamburg aus, Aber ich finde deinen Ansatz toll. Ich finde, wie du an die Sache rangehst, toll. Und auch deine Liebe zum mobilen Leben, die uns ja alle irgendwo verbindet, finde ich großartig. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Jetzt erstmal auf dem Weg und auch bei der Spendensammlung auf der Reise nach Fuerteventura. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr nochmal verabreden und da erzählst du mal ein bisschen, wie es gewesen ist. Machen wir hier mal ganz gerne. Genau. Ja, danke für deine Zeit. Alles, alles Gute, auch an Wanda und an Oskar und gute Reise. Und ja.
Ich danke dir.
Viel Erfolg. Mach's gut, liebe Eva.
Tschüss. Vielen Dank. Jo. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.